Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Heute mit einem wirklich hochgradig emotionalen Thema, nämlich der Kinderwunsch. Vor allem, wenn er dann auch noch unerfüllt ist. Und wie kann vor allem Frau gut beraten werden und vor allem hoffnungsvoll und gelassen mit dem eigenen Kinderwunsch umgehen? Das wollen wir heute klären und ich freue mich sehr über meinen Gast, nämlich Dr. Elena Maria Leinweber. Sie ist absolute Expertin für Hormone und Kinderwunschmedizin und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Elena.
Hi, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich meine, mittlerweile reichen deine Beratungskanäle ja weit über Praxisräume oder Klinikräume hinaus. Du bist total aktiv in den sozialen Medien und dort ganz erfolgreich als Dr. Ela für viele Frauen eine Ansprechpartnerin und auch Paaren. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute gemeinsam dieses doch wirklich große und emotionale Thema vom Kinderwunsch ein bisschen besprechen können und hoffentlich auch vielen Frauen und Paaren da Hoffnung schenken können, was das angeht. Wie sieht es denn um deinen eigenen Kinderwunsch aus, wenn ich das so fragen darf?
Ja, ist eine sehr private Frage und ich glaube, ich möchte nicht ganz so weit ins Detail gehen. Gibt's nachher sonst Ärger mit meinem Partner. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist bei mir eigentlich alles noch drin, weil ich habe vor einigen Jahren ein paar meiner Eizellen einfrieren lassen. Und das hat mich eigentlich auch, war so der Startschuss, der mich in diese Kinderwunschmedizin gebracht hat, wie ich überhaupt auf Reproduktionsmedizin gekommen bin, weil ich das einfach so eine tolle Möglichkeit fand, die eigene Fruchtbarkeit so ein bisschen auf Eis zu legen und ja, wie ich so einen Zugang zu diesem Fachbereich gefunden habe und ihn mittlerweile leidenschaftlich gerne mache.
Ja, ich will ja auch nicht nur dich jetzt irgendwie persönlich ausquetschen, aber interessanterweise können wir das tatsächlich teilen. Ich habe nämlich auch mit 24 Jahren Eizellen einfrieren lassen und kam damit auch relativ früh so in meinem Leben damit in Verbindung, beziehungsweise auch dieses ganze Thema Kinderwunsch. Bei mir, also mir wurde es damals tatsächlich geraten, weil ich Operation an beiden Eierstöcken hatte und das dann alles damals auch noch nicht so sicher war, wie sich das entwickeln kann. Und dann hat es aber tatsächlich auf natürlichem Wege geklappt. Ich muss aber sagen, diesen Schritt zu machen, hat mich dann doch sehr entspannt. Ging es dir auch so damit?
Ja, kann ich absolut bestätigen. Hat mich total entspannt. Bedeutet jetzt auch nicht, dass das Thema erstmal komplett weggeschoben ist oder so. Aber nee, fühlt sich doch irgendwie so ein bisschen an wie so eine kleine Backup-Versicherung. Und das gibt einem schon ein gutes Gefühl und lässt einen vielleicht doch manchmal ein bisschen gelassener auf manche Sachen blicken.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Und ehrlicherweise muss ich sagen, das ist auch mittlerweile, würde ich sagen, schwierig wäre für mich in dem Bereich so zu arbeiten, wenn ich mich da nicht irgendwie so mit auseinandergesetzt hätte oder vielleicht auch vorgesorgt hätte für den Fall, dass ich sie brauche.
Ja, auch das kann ich mir vorstellen, ne? Weil es ist ja einfach so, wir hören Kinderwunsch und wir wissen sofort, das ist irgendwie ein sensibles, hochemotionales Thema, wahnsinnig persönlich, geht also echt richtig unter die Haut, egal wie ein Mensch jetzt erstmal grundsätzlich dazu steht, ne? Oder auch in welcher Situation er steckt oder sie. Wieso glaubst du, ist das so, dass das so wahnsinnig emotional ist?
Ist eine gute Frage. Ich persönlich denke, es liegt vor allem daran, weil uns unsere Gesellschaft häufig vermittelt, dass Kinder zu bekommen oder eine Familie zu gründen so das Nonplusultra ist. Und ich glaube, das führt wiederum dazu, dass Menschen, die nicht schwanger werden können, sich schlecht fühlen, aber auch Menschen, die nicht schwanger werden wollen und sich bewusst dagegen entscheiden, sich eben häufig auch schlecht fühlen.
Ja, das glaube ich auch. Aber warum glaubst du, ist das in der Gesellschaft tatsächlich noch so stark, dass man, also gerade ja irgendwie auch so diesen Druck als Frau, ne, wenn ich jetzt irgendwie keine Kinder kriege, also aus welchen Gründen auch immer, weil ich es nicht möchte oder weil ich es nicht kann, dann nagt das ja irgendwie fast so an so einem, ja, ich will nicht sagen an so einer Existenz, aber also weißt du, was ich meine? So, dass das immer noch so stark vermittelt wird und ja auch offensichtlich bei so vielen Personen auch genauso ankommt.
Ja, absolut. Vielleicht hängt es auch irgendwie evolutionsmäßig damit zusammen, dass Fortpflanzung doch auch irgendwie so zum Leben mit dazugehört, muss man ja schon sagen. Mhm. Und was ganz Natürliches ist. Und uns wird es ja ohne Fortpflanzung auch heute gar nicht geben. Und vielleicht hat sich das einfach so über viele Hunderttausende von Jahren immer mehr verfestigt. Ja, ist eine mögliche Erklärung.
Ja, wahrscheinlich steckt das einfach wirklich ganz tief in uns drin. Trotzdem können wir ja auch vielleicht noch über Erfahrungen sprechen, die du auch gemacht hast in dem Bereich mit vielleicht auch Menschen, die sich bewusst auch entschieden haben, zum Beispiel Eizellen zu spenden. Solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Heißt denn Kinderwunsch immer gleich, er ist bisher unerfüllt? Was hast du da für Erfahrungen?
Nein, für mich heißt es, der Wunsch selber hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob es dann in der Umsetzung funktioniert oder nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Social Freezing macht, dann hat man ja auch vielleicht einen grundsätzlichen Kinderwunsch. Mhm. Aber es bedeutet nicht, dass man genau in diesem Moment Kinderwunsch hat oder einen unerfüllten Kinderwunsch hat.
Was genau ist Social Freezing?
Das ist nur eine grundsätzliche Einstellung.
Ja.
Also Social Freezing, damit ist gemeint, dass man Eizellen einfriert, in der Regel unbefruchtet, zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht schwanger werden möchte, die Familienplanung noch nicht umsetzen kann oder will und damit die Eizellen auf Eis legt für einen späteren Zeitpunkt, wo man sie dann eventuell verwenden möchte, um damit schwanger zu werden.
Das ist ja auch so ein Begriff, der, glaube ich, stark aus den USA, ne, zu uns gekommen ist. Also ich habe mal so ein paar Artikel dazu gelesen, dass es ja teilweise in den USA sogar von Unternehmen mit finanziert wird für Frauen, die beispielsweise jetzt in Führungspositionen gehen oder so. Oder wie, was ist deine Beobachtung von Social Freezing in Deutschland?
Also ich glaube, Social Freezing wurde schon vor vielen, vielen Jahren, ist schon lange her, glaube ich, mittlerweile in den USA so ein bisschen propagiert und auch richtigerweise, wie du sagst, von Unternehmen gefördert für solche, sage ich mal, Karrierefrauen. Das ist natürlich, hinterlässt irgendwie nicht so einen ganz charmanten Aspekt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es gibt zunehmend Unternehmen, die das tatsächlich auch in Deutschland für ihre Mitarbeiterinnen bezahlen. Mhm. Gar nicht so sehr vor dem Hintergrund, damit die da erstmal weiter arbeiten, sondern ich denke auch so ein bisschen, um sie vielleicht im Unternehmen zu halten. Und ehrlich gesagt hätte ich mich auch darüber gefreut, wenn das mein Arbeitgeber gezahlt hätte. Dem war leider nicht so. Ich glaube, das hat sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt und es wird alles ein bisschen positiver gesehen und ist auch in Deutschland angekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade in den letzten Jahren sehr viel populärer geworden ist. Ich habe sicherlich auch selber dazu beigetragen, weil ich doch so ein bisschen Werbung dafür gemacht habe, möchte ich schon fast sagen, oder ich einfach sehr positiv dafür ausgesprochen habe, weil ich eben selber diese positiven Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit für uns Frauen, uns ein bisschen unabhängig zu machen von unserer biologischen Uhr.
Ja, ich glaube auch. Ich bin aber auch bei dir, dass man natürlich auch erstmal irgendwie denkt, okay, wenn so ein Unternehmen sowas unterstützt, ist auch irgendwie so ein fader Beigeschmack, ne? Weil eigentlich wäre natürlich ja auch das Ziel, dass man es vielleicht auch besser schafft, einfach Karriere und Familie zu vereinen, ne? Dass es da bessere Möglichkeiten gibt. Aber an sich bin ich ja auch so wie du jemand, der sagt, klar kannst du dir damit auch einfach Ruhe und Gelassenheit verschaffen und, ne, wie du sagst, eben nicht so auf Teufel komm raus, irgendwie wegen deiner biologischen Uhr dich irgendwie wahnsinnig zu machen. Betrifft denn Kinderwunsch häufig junge Menschen oder würdest du sagen, wie ist es so verteilt in der Altersklasse?
Erste Frage mal von mir, was ist denn jung und was ist alt?
Ja, das stimmt, klar. Naja, also ich stelle mir halt vor, dass es vielleicht auch, aber ich weiß es nicht, ne, dass es vielleicht eben auch Situationen gibt, wo man erstmal sagt, puh, eigentlich bin ich mit dem Gröbsten gerade durch, habe irgendwie 2, 3 Kinder schon gut hier groß bekommen und irgendwie kommt dann dort doch ein Kinderwunsch nach einem Nachzügler. Aber vielleicht ist das eben einfach von der Altersspanne nicht mehr so einfach und dann kommt man eben auf die Möglichkeit im Kinderwunschzentrum was zu machen. So, das wäre jetzt die Frage, ob es jetzt, also ich würde es jetzt nicht an der Zahl festmachen, alt oder jung, aber so vom Lebensabschnitt, ne? Vielleicht ist man eher dann schon, weiß ich nicht, über 40 auf jeden Fall und hat vielleicht auch schon 2 Kinder oder so und wünscht sich dann einfach noch eins.
Ja, also grundsätzlich haben wir schon Patientinnen und Paare über eigentlich alle Altersklassen hinweg. Aber man muss schon sagen, dass es leider einfach ab Ü35, man so aus reproduktionsmedizinischer Sicht, schon als älter gilt. Ich gehöre auch bald dazu. Und dass es da eben schwieriger werden kann, schwanger zu werden, dass in einem relativ kurzen Zeitraum von wenigen Jahren die Fruchtbarkeit sinkt, aber auch die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt sehr viel zunimmt. Und dementsprechend ist es so, dass wir auch zunehmend oder sehr, sehr viele Patientinnen haben, die eben über 35 sind, auch zunehmend Patientinnen haben, die über 40 sind oder sogar über 45 Jahre alt sind.
Und was gibt es dann da für Möglichkeiten, wenn sich die Fruchtbarkeit über das Leben hinweg so schnell ja auch verändern kann?
Tatsächlich, wenn es eben daran liegt, dass die Quantität, also die Anzahl an Eizellen, die noch da sind, zurückgegangen ist und sehr, sehr wenig ist, oder auch eben altersbedingt, die, wir sagen dazu Eizellqualität, also die Eizelle selber, nicht mehr so fruchtbar ist, also die Wahrscheinlichkeit auf ein gesundes Baby mit dieser Eizelle sehr, sehr gering ist, dann sind die Möglichkeiten, zumindest in Deutschland, sehr, sehr eingeschränkt. Wir machen es natürlich immer, machen uns oder begeben uns erstmal auf so Ursachensuche und schauen, woran könnte es denn höchstwahrscheinlich liegen. Und dementsprechend machen wir dann auch einen Therapieplan. Aber wenn es eben vor allem an dem Alter liegt, dann sind uns hier in Deutschland leider doch immer noch sehr die Hände gebunden. In anderen Ländern, du hast es vorhin schon angesprochen, gibt es die Möglichkeit einer Eizellspende. Das heißt eben, dass andere Frauen ihre Eizellen zur Verfügung stellen, um damit schwanger zu werden. In Deutschland kennt man das Gleiche von der Samenspende mit Spenderspermien. Und die Eizellspende ist bis dato in Deutschland leider nicht erlaubt.
Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Warum? Weißt du das? Warum ist das nicht erlaubt? Weil Samenspende ist ja erlaubt.
Genau, vollkommen berechtigte Frage. Ist es... erschließt sich mir auch nicht, hat so ein bisschen eine sehr, sehr, sehr lange ethische Geschichte. Da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen, sozusagen. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich so eine Eizellspende mit deutlich mehr Risiken für die Frau einhergeht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo sich sehr viel drüber gestritten wird. Und auch, dass sozusagen eine Person immer dann als Mutter gilt, wenn die Eizelle von ihr kommt. Und das sind so Punkte, okay, über die man sich halt in Deutschland sehr viel streitet. Ist das, wie ist das vertretbar sozusagen für die Kinder, die daraus entstehen? Wie ist das für die Eizellspenderin und so weiter? Aber glücklicherweise macht sich die Politik aktuell zu genau diesem Thema sehr, sehr viele Gedanken, sodass ich sehr hoffnungsvoll bin, dass sich da in den nächsten Jahren vielleicht einiges tun wird.
Und deine Hoffnung ist, dass es quasi sich dahin bewegt, dass das auch in Deutschland möglich ist, Eizellen zu spenden.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich meine Hoffnung, weil ich finde es auch irgendwie, wie du es gerade richtig gesagt hast, ein bisschen seltsam und unfair, dass eine Samenspende möglich ist, eine Eizellspende nicht. Und das ist eben für manche Frauen tatsächlich die einzige Chance, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen. Ja, es gibt ja auch Frauen, die haben aufgrund von Erkrankungen oder auch Therapien, wie zum Beispiel Chemotherapien, leider keine eigenen Eizellen mehr zur Verfügung.
Ja.
Und sind noch sehr jung und haben auch einen sehr großen Wunsch, eine Familie zu gründen.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass, dass ja natürlich, wenn jetzt jemand kommt, eine Frau oder ein Paar mit einem unerfüllten Kinderwunsch, dass ihr erstmal mögliche Ursachen prüft. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was genau kann denn da überprüft werden?
Also man kann sich das erstmal so vorstellen, weil bei uns läuft es so ab, dass man zu einem allerersten Termin kommt, üblicherweise gemeinsam als Paar, weil das Ganze betrifft ja beide Partner. Und dann schaut man sich erstmal so ein bisschen, wir sagen dazu, die Anamnese, also die Krankenvorgeschichte des Paares an, überlegt gemeinsam, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, ist irgendwas gewesen, was womöglich die Fruchtbarkeit hätte einschränken können. Manchmal fallen einem da direkt Dinge ins Auge. Häufig ist da aber erstmal alles unauffällig. Und dann schließt sich so eine Phase der Diagnostik an bei beiden Partnern. Das bedeutet, dass man bei Frauen zum Beispiel mal schaut, haben die denn einen normalen Zyklus? Haben die regelmäßig Eisprünge? Wie sieht das Hormonlabor aus? Man würde eine Ultraschalluntersuchung machen, schauen, ob es dort anatomische Auffälligkeiten gibt. Und eventuell auch überprüfen, ob die Eileiter überhaupt durchgängig sind, weil das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt, der sozusagen notwendig ist, um ohne eine künstliche Befruchtung schwanger zu werden. Und bei den Männern gestaltet sich das auch eigentlich relativ einfach, denn die müssen, ich sage mal, nur eine Spermaprobe abgeben und die werden dann eben untersucht auf verschiedene Parameter hin und im Anschluss treffen wir uns dann nochmal wieder und schauen, ob sich hat eine Ursache finden lassen. Grundsätzlich kann man so sagen, dass man ungefähr in 30% der Fälle eine Ursache nur bei der Frau findet, in 30% der Fällen eine Ursache ausschließlich beim Mann und ungefähr in 20% bei beiden Partnern. Das hört sich jetzt relativ viel an, bedeutet aber, dass es bei beiden vielleicht irgendwelche kleineren Ungereimtheiten sozusagen gibt und die Kombination dieser Partner gemeinsam führt dann dazu, dass es nicht klappt. Ja, und in 20% haben wir die unglückliche Situation, dass wir keine Ursache finden können. Das heißt nicht unbedingt, dass es tatsächlich keine gibt, sondern vielleicht kennen wir sie einfach noch nicht. Die Reproduktionsmedizin ist ein sehr junger Fachbereich, der sehr viel umforscht wird und wir wissen definitiv noch nicht alles. Da wird, denke ich, in den nächsten Jahrzehnten noch sehr, sehr viel kommen. Und ja, das ist immer eine sehr unglückliche Situation. Macht es für mich als behandelnde Ärztin sehr, sehr schwierig, weil ich finde es manchmal einfach viel griffiger, wenn ich irgendeine Ursache habe, die ich behandeln kann und weiß, dann funktioniert. Und macht es natürlich auch für die Paare viel schwieriger, mit der Situation umzugehen und das akzeptieren zu können.
Klar, ich glaube, das geht uns allen ja so, ne, dass es häufig dann einfacher ist, etwas anzunehmen, wenn man weiß, was es ist oder woran es liegt, als wenn man nicht mal irgendwie weiß, wo die Ursache liegt. Ist es schwieriger, das zu akzeptieren, definitiv.
Genau. Ja.
Was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Also sagen wir mal, ihr habt eine Ursache gefunden. Was sind so die häufigsten Ansätze, die du als Ärztin machst?
Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, sag mal, die häufigsten Ursachen bei der Frau sind in der Regel hormonelle Störungen. Dazu gehört das sogenannte PCO-Syndrom oder aber auch Übergewicht oder Untergewicht, die zu Zyklusstörungen.
Was ist das PCO-Syndrom?
Das PCO-Syndrom ist die häufigste hormonelle Erkrankung bei Frauen. Tatsächlich sind ungefähr 1 von 10 Frauen davon betroffen. Letzten Endes handelt es sich dabei um eine Stoffwechselerkrankung, die mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko, also tatsächlich auch für Bluthochdruckerkrankungen, Herzinfarkt einhergeht, aber häufig auch mit einem gestörten Zuckerstoffwechsel, also einer Insulinresistenz, geht so in die Richtung Diabetes. Man hat ein erhöhtes Diabetesrisiko und das, da kommen wir jetzt zu dem Kinderwunsch, eben auch häufig vermehrt männlichen Hormonen, deren Erscheinungsbild, aber auch in einem unregelmäßigen Zyklus ohne Eisprünge oder mit unregelmäßigen Eisprüngen einhergeht. Und man kann sich vorstellen, ohne Eisprung wird es schwierig mit dem Schwangerwerden.
Klar.
Und genau, das ist letzten Endes insofern in der Regel eher eine dankbare Situation, weil da schauen wir einfach, dass wir diesen Zyklus reguliert bekommen, stabilisiert bekommen, einen regelmäßigen Eisprung haben und dann werden die Frauen doch häufig ganz gut schwanger. Ja.
Okay, das heißt, Hormontherapien sind auf jeden Fall ein Ansatz.
Also da war ich bei stehen geblieben. Wir gucken so ein bisschen natürlich, was ist die Ursache. Es ist eben eine hormonelle Störung, eine Zyklusstörung. Dann macht man erstmal eine hormonelle Therapie, hat selber zu Hause im gewohnten Umfeld so wie immer Geschlechtsverkehr und versucht auf natürliche Art und Weise mit so ein bisschen hormoneller Unterstützung vorab durch uns schwanger zu werden. Und wenn man dann zum Beispiel ein etwas eingeschränktes Spermiogramm hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eine sogenannte intrauterine Insemination macht. Das bedeutet, der Mann gibt eine Spermaprobe ab, die wird, wir sagen dazu, aufbereitet. Man kann sich das so vorstellen, dass nur noch die Elite der Spermien dabei überlebt und die werden, die es nicht so richtig tun, im Kreis schwimmen und sich nicht positiv sind sozusagen für meine Befruchtung. Die werden dabei rausgefiltert bei dieser Aufbereitung. Das dauert in etwa eine Stunde und dann wird diese aufbereitete Spermaprobe in die Gebärmutter der Frau gebracht. Und das macht man mit einem Katheter ohne eine Narkose auf dem gynäkologischen Stuhl, so wie man das quasi kennt von der Frauenärztin. Zumindest als Frau kennt man das. Und das ist, würde ich sagen, so ein bisschen das Mittelding.
Das ist auch schon eine Art künstliche Befruchtung dann, oder?
Ja, es ist natürlich schon eine künstliche Befruchtung, aber es findet ja immer noch im Körper sozusagen statt, ja, nicht außerhalb des Körpers.
Mhm. Okay, verstehe.
Und die Spermien müssen schon noch selber zur Eizelle schwimmen, die finden und die auch befruchten. Das machen wir nicht. Wir helfen den Jungs und Mädels nur so ein bisschen auf die Sprünge sozusagen.
Okay, ja.
Genau, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind. Und die Eileiter sind notwendig, um eine befruchtete Eizelle in die Gebärmutter zu transportieren. Und wenn die dort nicht ankommt, dann kann man sich vorstellen, kann man natürlich auch nicht schwanger werden. Das heißt, wenn ich verschlossene Eileiter habe oder aber andere Möglichkeit, ich habe ein extremst eingeschränktes Spermiogramm mit nur sehr wenig Spermien, dann empfiehlt es sich, eine künstliche Befruchtung zu machen. Und das bedeutet, dass wir diese Befruchtung außerhalb des Körpers stattfinden lassen. Dafür müssen wir vorab bei der Frau Eizellen entnehmen. Der Mann gibt auch da wieder eine Spermaprobe ab. Und dann wird diese Befruchtung mit verschiedenen Techniken im Labor durchgeführt. Und hoffentlich nach einigen Tagen haben wir einen schönen Embryo, der wir der Frau zurück in die Gebärmutter setzen können und geben können. Und ja, dann heißt es abwarten und Daumen drücken und hoffen, dass sie damit schwanger wird.
Verstehe. Das heißt aber eigentlich mit den eingefrorenen Eizellen, also beim Social Freezing, kann man nur diese Möglichkeit im Endeffekt dann machen. Also wenn man dann, weiß ich nicht, die Eizellen einige Jahre eingefroren hat und sagt, okay, jetzt würde ich gerne dem Kinderwunsch nachgehen, dann würde man das auch künstlich befruchten und dann einsetzen, oder?
Korrekt. Das ist so, wie du das gesagt hast. Und darüber kläre ich meine Patienten natürlich auch vorab immer auf, dass man diese Eizellen leider im Anschluss dann eben nur für eine künstliche Befruchtung nutzen kann. Mhm. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass ich auch jeder Frau, die ein Social Freezing gemacht hat, rate, dass sie zuerst einmal probiert, auf natürliche Art und Weise schwanger zu werden. Und nur wenn das nicht klappt, dann haben wir unseren Backup-Plan.
Ja, genau. Ich habe sie immer meine Eisbär-Babys genannt. Als Backup-Plan. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, was so ein unerfüllter Kinderwunsch auslösen kann? Also zu was kann der führen?
Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch das gleiche psychische Leid erfahren wie Menschen, die an einer bösartigen Erkrankung erkrankt sind. Und das ist mir so sehr im Gedächtnis geblieben und fand ich doch sehr einprägsam. Und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass es doch sehr viele Menschen gerade mit der Zeit, mit längerer Dauer psychisch sehr angreifen kann. Das steckt sicherlich jedem ganz unterschiedlich weg. Aber ich würde schon sagen, dass das definitiv hingeht bis zu einer depressiven Verstimmung oder Depression, wenn man eben diesen Wunsch nicht umsetzen kann.
Ja, ich glaube, das ergibt schon sehr Sinn, dass das halt auch einfach so ein wahnsinniger Schmerz ist. Was sind denn für dich so besonders berührende Erfahrungen, die du gemacht hast, an die du dich erinnern kannst? Du hast ja auch anfangs gesagt, du brennst wahnsinnig für das Thema und hast diese Leidenschaft. Warum? Also gibt es so ein paar Geschichten vielleicht, die du, wo du sagst, ja, das ist genau deswegen liebe ich meinen Job so sehr.
Also natürlich, was einem immer so im Kopf bleibt, sind die Paare, die auch schon einige Jahre unerfüllten Kinderwunsch hatten und dann irgendwann doch schwanger geworden sind und natürlich überglücklich sind und so weiter. Wo ich vielleicht auch selber als Ärztin schon sehr skeptisch war, so möchte ich es mal formulieren, ob das, ob wir da nochmal zum Erfolg kommen. Aber wenn das eben dann doch klappt, dann freut man sich einfach wahnsinnig mit. Das ist total toll. Auf der anderen Seite habe ich ja auch anfangs schon gesagt, ich habe überhaupt so zu dem Thema gefunden, weil ich so ein bisschen meine eigene Story damit hatte, dass ich die Eizellen habe einfrieren lassen. Und auch das ist irgendwie eine Sache, die ich total schön finde, dass ich diese eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich auch so wahnsinnig positiv empfunden habe, dass ich die anderen Menschen mitgeben kann und den auch die Angst nehmen kann vor dieser Behandlung, ja, weil künstliche Befruchtung und Eizellen entnehmen und in eine Kinderwunschklinik gehen und sich dort vorstellen und überhaupt sich dazu beraten lassen und. Das sind immer noch, finde ich, so ein bisschen Tabuthemen und da schreckt man so ein bisschen vor zurück und es ist irgendwie unangenehm, nichts Alltägliches, spricht man wenig drüber und ich möchte es einfach meinen Patientinnen und Paaren so angenehm wie möglich machen und ihnen, manchmal teile ich auch meine eigene Vorgeschichte, ihnen einfach damit vermitteln, okay, hey, das ist heutzutage was Normales. Das gehört irgendwie mit dazu. Wir haben heutzutage die Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen. Das ist doch super toll, dass es die gibt.
Ja.
Und wenn ich da so merke, dass ich Menschen da irgendwie mitnehmen kann und denen die Angst nehmen kann, dann gibt mir das auch wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Und vielleicht auch noch eine andere Story. Gestern habe ich auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Da kam eine Patientin zu mir, die hat sich extra nochmal einen Termin gemacht. Ich habe gedacht, wir würden darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Sie hat mir aber dann gesagt, nee, sie möchte die Behandlung nicht weiter verfolgen. Mhm. Und hat mir ihre Medikamente, die sie noch zu Hause hatte, gegeben, damit ich sie Patientin weitergeben kann, die auch so eine Behandlung komplett selber zahlen müssen und die es auch nicht so leicht haben, die in der gleichen Situation sind, wie sie es war. Und das fand ich total stark von der, muss ich einfach sagen. Also es hat mich sehr beeindruckt, auch wie sie für sich damit umgeht. Und sie hat bereits ein Kind, aber hat sich eben ein zweites Kind gewünscht und hat sich damit jetzt einige Zeit auseinandergesetzt, vieles probiert. Mhm. Leider habe ich diese Patientin nicht schwanger bekommen. Und ja, sie hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Und das, finde ich, zeigt einfach unheimlich viel Stärke auch. Fand ich auch toll, eine sehr, sehr schöne und spannende Erfahrung.
Ja, total. Also ja, auch vielen Dank fürs Teilen. Weil ich finde, das muss man ja auch sagen, ne, wenn man sich bewusst auch dafür entscheidet, jetzt kein Kind zu bekommen, ne? Oder in diesem Fall kein weiteres Kind zu bekommen, dann ist das ja auch völlig gut und richtig, ne? Wenn es sich halt für die Person dann auch richtig anfühlt. Also ja, auch so eine super schöne Geste dann einfach zu sagen, hier, ich möchte gerne, dass jemand anderes eben diese Mittel bekommt und die Unterstützung bekommt. Hast du dann auch Erfahrungen mit Paaren oder Frauen, die bewusst kinderlos bleiben wollen oder eigentlich gar nicht im Kinderwunschzentrum?
Gut, ja, im Kinderwunschzentrum treffe ich die jetzt in der Regel nicht, muss ich sagen.
Ja, ja.
Deswegen. Aber ich habe natürlich gerade...
Aber du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema generell, deswegen hätte das sein können.
Ja, ich setze mich auch damit auseinander. Ich finde, man sollte sich, wenn man sich mit der einen Seite auseinandersetzt, auch mal mit der anderen auseinandersetzen.
Ja.
Im Übrigen kann es ja auch einen immer, finde ich, selber betreffen. Also wenn man denkt, man hat vielleicht Kinderwunsch, dann muss man, finde ich, im gleichen Gedankengang auch mal überlegen, wie ist es denn, wenn das nichts wird? Was macht man denn dann? Mhm. Ja, das ist meine Herangehensweise.
Ja, na klar.
Aber ich habe natürlich auch im Freundeskreis Paare, die sich bewusst dagegen entschieden haben. Und ich finde es mutig und ich finde es toll. Und in meiner Wahrnehmung sind die eigentlich alle sehr, sehr klar. Und die haben sich sehr viel damit auseinandergesetzt. Eben auch, wir haben anfangs drüber gesprochen, weil in unserer Gesellschaft eigentlich ja doch eher der Druck in die Richtung besteht, dass man eine Familie gründen sollte, das von einem erwartet wird. Und wenn man sich eben dagegen entscheidet, dann finde ich, ist das eine genauso wertvolle Entscheidung wie andersrum.
Ja, sehe ich auch so. Wie können denn Paare, Frauen, Männer alle gelassen durch die Kinderwunschzeit kommen? Geht das überhaupt? Weil wir haben ja jetzt ja schon so oft gesagt und man merkt es ja auch einfach generell, wenn man sich so damit auseinandersetzt. Es ist wahnsinnig emotional und fest einfach irgendwie an. Geht das überhaupt, dass man das gelassen macht, diesen Prozess?
Also ich glaube, gerade mit der Dauer eher schwierig. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass das doch häufig irgendwann, nicht unbedingt am Anfang, aber doch irgendwann an einem nagt. So. Leider habe ich jetzt irgendwie keine Pauschalantwort darauf parat, wie man auf jeden Fall immer gelassen da durchgeht. Und ich glaube aber auch, dass es die gar nicht gibt, weil jedes Paar einfach anders ist. Und jedes Paar braucht so ein bisschen einen eigenen Weg. Die einen teilen die Geschichten mit der Familie und den Freunden. Die anderen behalten das eher für sich. Manche suchen irgendwie Entspannung, indem sie Sport machen, indem sie Yoga machen, Meditation, was auch immer. Es gibt aber auch die Möglichkeit heutzutage, dass man sich da psychologisch begleiten lässt. Also da gibt es tatsächlich ausgebildete Expertinnen für aus dem psychologischen Bereich, die eben ausschließlich Kinderwunsch, Paare, Patientinnen betreuen. Und ich denke, irgendwo da drin findet man hoffentlich einen gemeinsamen Weg mit einer Patientin oder dem Paar, der es für sie einigermaßen angenehm macht. Denn ich glaube, dass Gelassenheit schon auch eine große Rolle spielt oder auch wichtig ist und eigentlich schön ist. Aber wenn ich jemandem sage, er soll gelassen sein, dann ist es meistens doch in der Umsetzung sehr schwierig, ne?
Ja, klar. Ja, ist wie zu sagen, seien Sie weniger gestresst. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, und zwar diese finanzielle Nummer. Ich glaube, dass das für viele ja auch eine riesige Hürde ist, dass tatsächlich Eizellen einfrieren, Social Freezing, aber auch die künstliche Befruchtung, Hormontherapien und so, das ist ja wahnsinnig kostenspielig. Wie siehst du das? Also generell so dieses Geldspiel mit so einem emotionalen Thema. Wie stehst du dazu?
Ja, also ist absolut schwierig mit einem emotionalen Thema. Mir fällt immer häufiger auf, dass es gerade auch im Internet, in den sozialen Medien ganz viele Startups, ganz viele Unternehmen gibt, die immer mehr Produkte auf den Markt bringen, ohne dass wir wissen, dass sie irgendwas bringen. Und damit sehr viel Werbung machen, eben mit diesem emotionalen Thema des Kinderwunsches. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil da wirklich, das muss man schon sagen, irgendwo das Schicksal ausgenutzt wird, da einfach Sachen zu verkaufen. Und das geht mir sehr gegen den Strich, muss ich sagen. Und da versuche ich ja auch mit meiner Aktivität immer mehr und auch zunehmend in Zukunft so ein bisschen gegenzuarbeiten, sodass man das auch als betroffene Person, als betroffenes Paar immer besser oder auch als Laie einschätzen kann, wie viel habe ich persönlich dann wirklich davon. Und ja, auch so eine Behandlung in der Praxis oder Klinik, auch die ist wahnsinnig teuer. Zum Teil wird die natürlich übernommen von den Krankenkassen, aber eben nur zum Teil. Und auch das ist sehr, sehr traurig.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass da deutlich mehr übernommen wird.
Ja, weil du ja auch, ne, wie du gesagt hast, so ein unerfüllter Kinderwunsch kann ja für jemanden auch genauso sein, wie wenn man eine schwerwiegende Krankheit erleidet. Und dann ist man aber darauf angewiesen, finanzielle Mittel zu haben, um was dagegen zu tun.
Ja, absolut. Und ich meine, man kann da ja auch nichts für, ne? Genauso wie bei irgendwelchen Erkrankungen.
Ja,
es gibt sogar Erkrankungen, wo ich noch sage, ja, da hat man ja sogar einen Teil zu beigetragen und die werden auch von der Krankenkasse bezahlt, ja. Und dazu hat man in der Regel gar nichts beigetragen und es wird nicht bezahlt. Ja, finde ich sehr traurig. Auch die Voraussetzung, dass die Krankenkasse überhaupt mit im Boot ist, auch die sind in Deutschland doch sehr strittig, würde ich mal so sagen.
Okay.
Ja, wenn man nur mal anreißen, dass es auf jeden Fall nur verheirateten Paaren bezahlt wird.
Wirklich?
Ja. Wirklich, verheirateten heterosexuellen Paaren wird es nur bezahlt, ja, also Ehepartnern. Ja,
oh, wow.
Das ist nur krass. Vielleicht ein
ja,
Punkt,
das, also das wissen ja, die. Krass.
Den wir uns auch 2024 immer noch widmen und stellen müssen. Und ja, finde ich sehr schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass so eine Kinderwunschbehandlung oder eine künstliche Befruchtung an sich im Labor auch einfach sehr kostenspielig ist und teuer ist. Da werden extrem teure Geräte für benötigt, extrem hoch ausgebildetes Personal. Das hat irgendwo auch alles seinen Preis und ist okay. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, ist es auch so, dass es sehr schade ist, dass eben das so wenig unterstützt wird.
Ja. Hast du denn das Gefühl, dass sich da was tut oder ist das eher so frustrierend, wenn du da drauf guckst?
Ich glaube, was die Kostenübernahme angeht, ist das, zumindest aktuell mein Gefühl, dass sich da nur sehr schleppend was tut. Ja.
Okay.
Und was da tatsächlich immer mehr kommt, weil wir es am Anfang darüber gesprochen haben, dass eben zunehmend auch Unternehmen überlegen, ob sie nicht ihren Mitarbeitern einen Teil dieser Behandlung auch irgendwo bezahlen. Ne? In den USA gibt es das schon recht häufig. Mhm. Und kann man drüber streiten, ist aber natürlich auch irgendwie soll natürlich das Unternehmen am Ende des Tages attraktiver machen, ja, und ein bisschen mehr sexy machen, aber ist natürlich hinten raus auch für ein betroffenes Paar auch nett.
Ja, absolut. Ich habe noch ein kurioses Detail gefunden über dich. Und zwar hast du ja auch eine zusätzliche Weiterbildung in Sportmedizin.
Ja, ich bin
und,
ja.
Genau, nee, ich find's spannend und würde gerne da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wieso Sportmedizin und Frauenheilkunde? Also, was fasziniert dich an dieser Kombination oder siehst du da irgendwelche Möglichkeiten und die du unbedingt mit uns teilen musst?
Also ja, ich bin noch dran an dieser Sportmedizin-Weiterbildung. Die macht man sozusagen so nebenbei. Und ich mache die vor allen Dingen oder habe damit begonnen, vor allem, weil ich selber zugegebenermaßen recht sportlich bin und mich Sportmedizin einfach interessiert. Aber es eben auch kaum Leute gibt, die diese Kombination haben. Und meines Erachtens hat Sport eben einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit und eben auch auf die weibliche Gesundheit, auf den Zyklus. Wir wissen alle, mit viel zu viel Sport oder ganz, ganz wenig Sport können wir unseren Zyklus an- und abschalten und können da sehr viel mit anrichten. Das ist nur ein kleines Beispiel sozusagen. Und ja, auch gerade so die Auswirkungen zum Beispiel von dem Zyklus aufs Training, also genau andersrum, die werden ja gerade in den letzten Jahren fast schon so ein bisschen gehypt. Also weiß nicht, zyklusadaptiertes Training, ob du das mal gehört hast.
Nee, tatsächlich nicht. Worauf also, kommt es da an?
Da versucht man quasi die eigenen Zyklusphasen als Frau zu nutzen für das Training, um das Training zu optimieren und um zum Beispiel ein intensiveres Training, ob es jetzt ein Ausdauer- oder Krafttraining ist, eher in der Follikelphase, also vor dem Eisprung zu machen, wo man tatsächlich eine bessere Regeneration hat. Und Regeneration ist wiederum für den Muskelaufbau sehr, sehr wichtig. Genau, und dann versucht man eben je nach Zyklusphase das Training so anzupassen. Man kann sich denken, wenn man prämenstruell nicht so gut drauf ist, dann geht man auch eher in ein angepasstes Training und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel der Einfluss der Pille auf Sport oder auch tatsächlich auf Leistungssportlerinnen, ja, die machen ja alles, um verständlicherweise, um ihre Performance zu optimieren. Die gucken sich die Ernährung an, die gucken sich das Training an und. Da macht es meines Erachtens auch sehr viel Sinn, sich anzuschauen, okay, wie ist denn eigentlich der Zyklus, wie ist die Verhütung, nimmt man hormonelle Präparate ein, hat das einen positiven Effekt, hat es keinen positiven Effekt und. Und das finde ich alles sehr, sehr spannend.
Ja, ist auch mega spannend. Und ich glaube, dass da auch sicherlich noch ganz viel zu entdecken gibt, oder? So in der Kombination dieser beiden Bereiche.
Ja, sehr, sehr viel. Es ist sehr unbeforscht, leider. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, aber auf jeden Fall finde ich viel zu wenig. Wir wissen ja alle, Forschung wird vor allen Dingen immer noch an Männern sozusagen betrieben.
Mhm.
Und das lässt sich aber eben nicht immer 1:1 anwenden auf Frauen.
Ja, auch ein spannendes Thema, vielleicht für eine weitere Folge.
Genau.
Gender Gap Medizin. Elena, hast du noch irgendeinen letzten Wunsch, Tipp, Ratschlag an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch gerade die Frauen, die schon medizinisch gesehen, sage ich mal, mit 35 alt sind und einen unerfüllten Kinderwunsch haben? Gibt es da noch irgendwas?
Also, vielleicht für diejenigen, wo der Kinderwunsch unerfüllt ist, wenn sie es nicht schon gemacht haben, dann würde ich sagen, habt keine Angst davor, euch vorzustellen bei Spezialistin für Reproduktionsmedizin und Spezialisten und euch dort einfach gut beraten zu lassen. Und für alle anderen würde ich sagen, wenn ihr über 30 seid, dann macht euch einen Plan, wie auch immer der aussieht, denn irgendwann müssen wir uns mit dem Thema mal auseinandersetzen, in welche Richtung auch immer das dann geht. Aber ja, genau.
Vielen Dank, liebe Elena. Tausend Dank, es war wirklich mega spannend, finde ich. Auch ganz tolle neue Erkenntnisse einfach hier aus dieser Folge und auch einfach, wie viele Möglichkeiten es gibt. Das macht ja auch auf jeden Fall Hoffnung, wie auch immer man sich dann entscheidet, das anzugehen und vielleicht doch etwas gelassener auf den Kinderwunsch zu gucken. Es war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude. Und ja, vielleicht hören wir uns ja auch bald wieder.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Und für alle, die noch mehr Infos wollen, die dürfen sich natürlich sehr gerne auf meinen Kanälen informieren.
Auf jeden Fall, das kann ich auch nur empfehlen. Danke dir sehr.
Gerne.
Und in 14 Tagen geht es natürlich bei uns im Vital Gesundheits Podcast weiter mit Matthias Jung. Der Familien- und Pubertätscoach hat ein Buch rausgebracht, das heißt Chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Damit bringt er es genau auf den Punkt. Es geht um diese wilde und wirklich sehr herausfordernde Zeit der Pubertät, durch die jede und jeder von uns gegangen ist und jetzt vielleicht auch als Eltern vor der Herausforderung steht. Ganz viele Tipps und Tricks, wie man das gelassen schafft, das gibt's in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch und freue mich auch, wenn ihr uns bis dahin gerne bei Instagram folgt unter Vitalmagazin oder auch bei Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und uns auch immer Feedback und Anregungen schicken. Einfach per Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Liebe. Eure Clarissa.